Zusammen. Vater, wir wollen unser Herzen öffnen heute Morgen. Wir wollen all das, was Alltag ist, Herr, was Sorgen sind, was Stress ist, was nicht von dir ist, heute zur Seite legen, damit wir von dir empfangen können, damit wir unsere Herzen, unsere Gedanken auf dich ausrichten können. Herr, und ich bitte dich, dass du heute Morgen Richtungsweisung gibst, dass du Befreiung gibst, Herr, dass du heilst, dass du dich hier in diesem Gottesdienst manifestierst, Herr, und Menschenleben berührst. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut und der Menschen liebt. Amen. Preis sei dem Herrn. Ich möchte mit einer Stelle anfangen, die ich nicht geplant habe, aus dem 1. Johannesbrief. Der Titel der heutigen Botschaft ist Berufen zur Gemeinschaft. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Noch einmal. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, der ist zwei Dinge. Er ist erstens aus Gott geboren und zweitens, er kennt Gott oder er erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Aber beachte, wer nicht liebt, gemäß dieser Schriftstelle, ist immer noch von Neuem geboren. Also es ist möglich, zu lieben, wie Gott liebt, aber hier sagt uns die Schrift, dass diese Liebe erst dann möglich ist, wenn wir einerseits von Neuem geboren sind und zweitens aber auch Gott erkennen. Das heißt, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, die mehr ist, als nur von Neuem geboren zu sein, die mehr ist, als nur Christ zu sein, sondern eine Beziehung, die weitergeht, die tiefer geht, die sehr real ist. Und aus dieser Beziehung mit dem Vater, aus dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist und dem Sohn Jesus Christus, daraus entsteht etwas, das mehr ist, als eben nur von Neuem geboren zu sein. Und wir wollen heute über Gemeinschaft mit Gott sprechen. Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr, ich habe vor kurzem bei uns in der Gemeinde eine Serie begonnen über den Auftrag der Gemeinde. Was eigentlich der Auftrag oder der Zweck der Gemeinde ist. Und oft, wenn Leute hören, ja, der Auftrag der Gemeinde, denken sie sofort, aha, der Auftrag der anderen. Aber eigentlich, wenn wir das Wort Gemeinde brauchen, sollte sich jeder ganz persönlich angesprochen fühlen. Weil du bist Gemeinde. Siehst du, jeder, der hier sitzt, sagt die Schrift, ist ein lebendiger Baustein. Und du bist Teil der Gemeinde. Du bist Teil des Leibes Christi. Du bist Teil dieser lokalen Gemeinde. Es sind nicht die anderen, sondern du bist angesprochen, wenn die Bibel von Gemeinde redet. Und so wollen wir uns einmal ansehen, was denn einige oder eine besondere Aufgabe oder Berufung dieser Gemeinde ist. Weißt du, viele Christen stellen sich diese Frage, wozu bin ich eigentlich berufen? Was ist meine Aufgabe? Bin ich zum Ordnerdienst berufen? Bin ich zu den Folien berufen? Bin ich vielleicht ein Apostel der Nationen? Bin ich zum Pastor berufen? Wozu bin ich berufen? Und oftmals sollte dieser Frage eigentlich etwas vorausgehen. Und das werden wir uns ansehen. Es gibt nämlich eine Berufung, die nicht eine Berufung zum Ordnerdienst oder zum pastoralen Amt ist oder zum Evangelisten oder irgendetwas dergleichen, sondern eine Berufung, die jeder Gläubige hat. Eine Berufung, oder du kannst sagen, ein Ruf, den Gott ausgesprochen hat zu dir, seinem Kind. Wo er gesagt hat, schau mal, das ist ein Zweck, das ist eine Bestimmung, die ich für dein Leben habe. Und wir wissen ja, dass wenn wir einmal herausgefunden haben, was unsere Bestimmung ist, wenn wir wissen, was der Zweck unseres Lebens ist, weshalb ich hier bin. Ihr kennt ja die Philosophen, die sich die Frage stellen, woher komme ich, was soll ich hier und wohin gehe ich? Weißt du, Gott hat eine sehr klare Antwort darauf, die du in deinem Herzen so erleben und erfahren kannst, dass du nie wieder Zweifel daran hast, woher du kommst, wozu du hier bist und wohin du gehst. Und das soll deutlich werden. Und diese Antwort wird deinen inwendigen Mensch sättigen und befriedigen. Denn bevor wir nicht Jesus Christus gefunden haben und ihn in unser Leben aufgenommen haben, wird immer diese Leere und dieses fragende Etwas in uns sein. Und siehst du, selbst als Christen ist es möglich, dass wir eine solche Leere und eine solche Frage manchmal mit uns herumtragen. Vielleicht warst du schon einmal an dem Punkt der Frustration, wo du, obwohl du gläubig bist, dich gefragt hast, was soll das Ganze eigentlich? Was soll das Ganze? Und du hast das Gefühl, am liebsten würde ich auf dem Mond wohnen, schießt mich weg, lasst mich alle in Ruhe, ich will einfach alleine sein. Was soll das Ganze? Und das sind Gefühle, das sind Dinge, die selbst ein wiedergeborener Christ erleben kann. Und ich hoffe, dass es nur kurz war. Und dennoch werden wir uns heute etwas ansehen, was eben Antwort auf solche Herausforderungen, eine Antwort auf solche Herausforderungen ist. Und es hat, wie ihr wahrscheinlich schon erraten habt, mit deiner Berufung in die Gemeinschaft zu tun. Siehst du, dies ist eine der ersten Berufungen. Gehen wir einmal zum 1. Mose Kapitel 5. 1. Mose Kapitel 5. Vers 21. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, oder wie es in der Fußnote heißt, ging beständig mit Gott. Und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Und wir erfahren nicht viel über diesen Henoch in der Bibel. Wir lesen hier, dass er im Jahr seiner Pensionierung mit 65 noch Söhne gezeugt hat, dass er dann noch über mehrere hundert Jahre gelebt hat. Aber etwas, das ihn hier hervorhebt, dass die Bibel ihn erwähnt, auch wenn sie nicht viel über ihn sagt, aber sie sagt über ihn, dass er beständig mit Gott gewandelt ist. Dass er beständig mit Gott zusammen war. Dass er offenbar ein Mann war, der mit Gott Gemeinschaft pflegte. So gut das unter dem alten Bund ging. Aber siehst du, er war jemand, der mit dem Herrn gelaufen ist. Und wir wissen, dass er dann entrückt wurde, weil es hieß, dass er nicht mehr war. Und hier ist nicht von einem natürlichen Tod die Rede, sondern dass er hinweggenommen wurde vom Herrn. Vielleicht hatte er solche eine Gemeinschaft mit diesem Henoch, dass er sagte, das ist mein Liebster, mein Lieber. Und er hat ihn geholt. Ich weiß nicht, wie sich das genau abgespielt hat, aber da war eine solche Nähe zwischen diesem Henoch und Gott, dass die Bibel sagt, und er war nicht mehr. Er wurde genommen. Und das ist eine Berufung, die du in deinem Leben hast, nämlich beständig mit Gott zu laufen, beständig mit dem Herrn zu gehen. Christen, die sich die Frage stellen, ja, was ist denn meine Berufung? Was ist denn mein Zweck? Nun, die erste Berufung eines jeden Gläubigen ist, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist das Allererste. Bevor du dir Gedanken machst über Titel, Position oder Funktion, sollten wir uns dessen bewusst sein, du hast einen Ruf auf deinem Leben, nämlich einen Ruf, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Berufung. Wenn du nach deinem Lebenssinn fragst, das ist die erste Antwort. Der Sinn deines Lebens besteht darin, mit Gott zu wandeln. In seiner Gemeinschaft zu leben. Und wir wissen als Gläubige, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Dass es viele Dinge gibt, die wir für Gott tun. Viele Aktivitäten. Aber wie oft sind wir tatsächlich am Ort der Begegnung? Gemeinschaft zu haben mit Gott sollte für jeden von uns zu einer Normalität und zu einer Priorität werden. Gehen wir einmal zu Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10. Vers 38 und folgende. Weißt du, Gebet ist eigentlich nichts anderes als Gemeinschaft mit Gott. Amen. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Und hier haben wir eine sehr interessante Geschichte. Lukas 10, Vers 38. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesu aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Und ich habe immer gedacht, dass eine Ursache für Stress und Hektik und wenig Zeit in dieser Zeit, in der wir leben, dass das wahrscheinlich an den Handys und am E-Mail und all diesen modernen Kommunikationsmitteln liegt. Aber hier sehen wir in einem Beispiel, das 2000 Jahre zurückliegt, dass hier eine Frau offensichtlich ähnliche Probleme hat, wie wir sie oft heute erleben. Dass wir zwar sehr, sehr viel für den Herrn tun, in der Gemeinde, in unserem Umfeld, aber dass dieses Sitzen zu Jesu Füßen einfach zu kurz kommt. Und diese Frau sagte: Ja, ich habe viel zu tun. Jesus, kannst du meiner Schwester nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Und siehst du, anstatt sie in Schutz zu nehmen und sagen: Ja, Maria, geh hin und hilf doch bitte deiner Schwester, hat er gesagt: Nein, sie hat das richtige Teil erwählt. Siehst du, und dort beginnt Gebet, dort beginnt Gemeinschaft, indem wir bewusst den Platz zu Jesu Füßen einnehmen. Auch wenn wir Gebet hören, dass wir nicht gleich denken: Ach, das heißt eine Stunde in Zungen beten. Es kann sein. Und mein Gebetsleben beinhaltet eigentlich immer das Beten in neuen Sprachen. Aber siehst du, selbst das Beten in neuen Sprachen kann zu einer solchen Gewohnheit werden, dass du keine wirkliche Gemeinschaft in diesem Gebet mit dem Herrn pflegst. Diejenigen, die in der Bibelschule wart in Bruck, ihr könnt euch vielleicht an mein Erlebnis erinnern. Als ich auf der Bibelschule war, da hatte ich viel, viel Zeit zum Beten. Und dass ich dann da so anfing, und da hatte ich das erste Mal so eine Stunde am Stück gebetet in neuen Sprachen, und ich hatte die Herrlichkeit Gottes in meinem Zimmer. Und das war wunderbar, und ich habe gemerkt, Gottes Gegenwart ist da. Und als ich dann fertig war mit Gebet, habe ich gesehen, wow, das war über eine Stunde. Dann dachte ich, hey, das ist nicht schlecht, Michi, nicht schlecht. Oder sonst hört man es ja nur so von den großen Männern Gottes, dass sie 3, 4, 5, 6 Stunden gebetet haben, und ich war immerhin schon bei einer Stunde. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, also am nächsten Tag, da möchte ich 2 Stunden beten. Und ich habe mich dann auf den nächsten Tag gefreut, ging dann in mein Zimmer und fing an zu beten, und das war trocken wie eine Wüstenwanderung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, du fängst an zu beten und nichts geht. Es betet einfach, aber du hast nicht das Gefühl, dass der Geist Gottes wirklich da ist. Und ich habe dann weiter gebetet, und als ich dachte, es sei eine Stunde rum, waren es vielleicht 20 Minuten. So trocken hat sich das angefühlt. Und ich habe gedacht, was ist los? Gestern hatte ich eine solche Begegnung mit Gott in meinem Zimmer, und heute so trocken, so harzig, so schwierig. Und plötzlich habe ich in meinem Herzen gemerkt, dass ich anfing, in Stunden zu denken. Dass die Motivation für mein Gebet 2 Stunden waren. Und es brauchte nur eine kleine Korrektur. Und ich musste zum Herrn sagen: Vater, es tut mir leid. Ich habe eigentlich gar nicht dich gemeint. Und ich habe diese Haltung korrigiert. Ich habe gesagt: Hier bin ich. um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und ich sagte, diese kleine Korrektur hat den Unterschied ausgemacht. Die Gegenwart Gottes war sofort wieder im Raum. Siehst du, oft die Art und Weise, wie wir uns Gott nahen, ist enorm entscheidend. Auch wenn wir manchmal, und es ist gut, wenn wir viel in neuen Sprachen beten. Es ist wichtig, die Bibel lehrt, dass wir es tun sollen. Und siehst du, manchmal denken wir, man hört, ach, beten, und du fängst an, in Zungen zu reden, weil du Gebet gleich Zungenrede gleichstellst. Aber wo ist die Zeit, wo wir einfach mal unser Herz ausschütten? Wo wir tatsächlich mit unserem Herzen zu Gott reden? Wo wir ihm erzählen, was unser Tag gebracht hat? Wo wir eben Gemeinschaft pflegen? Versteht ihr? Und manchmal kommen wir da an eine Grenze, wo wir anfangen, ihm unsere Liebe auszudrücken, und wir haben keine Worte mehr. Dann benutze das Sprachengebet stundenlang meinetwegen. Aber sei sicher, dass die Gemeinschaft tatsächlich stattfindet. Wisst ihr, was ich meine? So oft sind wir einfach dann auf Autopilot. Es betet, aber wir sind inwendig irgendwo anders. Wir haben nicht wirklich unser Herz geöffnet. Wir haben nicht wirklich den Platz zu seinen Füßen gesucht. Und weißt du, dieser Platz zu seinen Füßen ist deine erste Berufung. Ich sage dir, das Leben geht so viel leichter, wenn du regelmäßig an diesen Ort der Begegnung gehst. Weil oftmals der Grund, weshalb Dinge so harzig sind, weshalb Dienst mehr zu einer Pflicht wird als zu einer Freude, ist, weil wir nicht an diesem Ort waren. Aber du hast eine Berufung, und diese Berufung ist für jeden Gläubigen gleich, und du kannst sie nicht umgehen, du kannst sie nicht ausklammern, und das ist ein Ruf in seine Gegenwart. Das ist ein Ruf, zu Jesu Füßen zu sitzen, ein Ruf, Gemeinschaft im Gebet zu pflegen. Siehst du, diese Dinge haben auch eine Auswirkung auf dein ganz natürliches, praktisches Leben. Wenn ich in der Gemeinde, früher war meine Frau noch dabei, jetzt mit den Kindern mache ich das alleine, aber wenn wir Ehevorbereitungszeiten haben mit den Paaren, die heiraten, dann habe ich manchmal, zeichne ich so ein Dreieck auf, und ihr könnt euch oben Gott vorstellen und unten jeweils den Mann und die Frau. Und ich spreche dann diese Beziehung an, die beide zu Gott haben sollen. Weil Ehe ist ja nicht nur auf dieser Ebene für uns wiedergeborene Gläubige, sondern es ist eben auch eine Sache, wo Gott sehr stark involviert sein sollte. Siehst du, wenn du dieses Dreieck dir vorstellst, je näher Mann und Frau sich auf Gott zubewegen, je näher kommen sie einander. Je näher sie sich auf Gott zubewegen, je näher kommen sie einander. Und probiert das einmal aus. Ich weiß, wenn ich zu Hause in der Gebetskammer war und ich hatte eine gute Zeit mit Gott, ich hab wirklich mich frei gebetet. Manchmal sammelt sich ja so, ich sag mal, Schlacke an im Lauf des Alltags. Man weiß nicht, was genau, aber irgendwie so die Energie ist weg und dir fehlt was. Du kannst ins Gebet gehen, du kannst dich durchbeten, bis du den Durchbruch hast. Und dann weißt du was, ich bin aus dem Zimmer gekommen und ich war bereit, ein besserer Ehemann zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Dann war ich so befriedigt, so gesättigt, so aufgefüllt von Gott, dass ich nicht mehr mir überlegen musste, was kann ich tun, damit meine Bedürfnisse befriedigt werden, sondern ich war voll, ich war satt und ich war bereit zu geben. Und wenn wir beide das tun, Mann und Frau, uns zum Herrn hinbewegen, ich sage dir, das wird eine solche Auswirkung haben in deiner Familie, deinem Berufsleben, wo immer du bist. Mehr als dass wir uns überhaupt denken können. Und du bist gerufen, dahin zu gehen. Er hat dich beim Namen gerufen und hat gesagt, komm in meine Gegenwart. Siehst du, so oft überlegen wir ja, was ist denn meine Berufung? Das ist sie. Es ist eine von ihnen. Aber es ist die erste und es ist die wichtigste, dass wir erkennen, dass ein kraftvolles, wirksames, christliches Leben im Gebet geboren wird. Und damit meine ich nicht nur das Gemeindegebet, sondern du brauchst ein persönliches Gebetsleben. Weißt du, was geschieht, wenn wir nicht beten und kommen nur zum Gemeindegebet? Dann wird der Gebetsleiter sagen, lasst uns heute für die die Regierung beten zum Beispiel. Und dann denkst du, oh, Regierung, ich habe selber genug Probleme. Und du bist vielleicht halbherzig dabei. Ich will dir nichts unterstellen, aber ich weiß, als ich frisch von der Bibelschule kam, habe ich einen Gebetsabend geleitet. Und wir haben für die Regierung gebetet. Und da kam nachher eine junge Frau zu mir und sie sagte, ja, weißt du, als du wolltest, dass wir für die Regierung beten, da habe ich nicht mitgebetet, ich habe da was anderes auf dem Herzen gehabt und ich habe dann das gebetet. Und das geschieht manchmal, wenn wir selbst nicht gesättigt sind, wenn wir selbst nicht aufgefüllt sind, dann fällt es uns schwer, uns auszustrecken nach etwas, das uns nicht selbst betrifft. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfacher zu dienen, es ist einfacher selbstlos zu lieben, wenn du voll Geistes bist. Weil selbst du als Christ hast diesen Tank, der aufgebraucht wird. Und du erlebst die Gegenwart Gottes nicht nur einmal, sondern du sollst immer wieder hingehen. Immer wieder erleben, wie es ist, dass sich der Heilige Geist in deinem Zuhause, in deinen vier Wänden manifestiert und du trinkst von seiner Gegenwart. An diesem Ort der Begegnung geschieht sehr viel. Wisst ihr, wenn ich der Teufel wäre, und ich bin es nicht, aber wenn ich es wäre, und ich weiß, welche Auswirkungen das hat, wenn die Kinder Gottes sich regelmäßig in der Gegenwart Gottes bewegen, würde ich alles dran setzen, damit sie da nicht hingehen. Da wäre es mir lieber, sie sind an einer Konferenz, sie gehen auf die Bibelschule, hören sich Bücher an, hören sich Kassetten an, lesen Bücher. Ich werde dafür sorgen, dass sie viele Dienste haben, aber ich will nicht, dass sie in diesem Ort sind. Weil dieser Ort wird den Unterschied ausmachen. Ob du ausbrennst, ob du auf den Felgen läufst, alles aus Pflicht tust, oder ob du eine Quelle des Lebens geworden bist, weil du bei der Quelle warst. Dieser Ort der Begegnung ist etwas sehr, sehr Gefährliches für den Feind. Ich sagte, ich habe oft schon erlebt, dass sich aus irgendwelchen Gründen, sei es begründet oder unbegründet, eine Bedrückung auf mich gelegt hat. Ich dachte, was ist los? Und bin zum Herrn, habe begonnen zu beten. Und manchmal innerhalb von 10 Minuten, manchmal innerhalb von 15 Minuten oder auch mehr, sofort diese Änderung, sofort, dass ich spüre, Mensch, er ist hier und es stimmt, was in seinem Wort steht. Ich kann ihn anbeten, ich kann in neuen Sprachen beten und ich erbaue mich selbst. Das ist ja das, wenn wir in neuen Sprachen beten, wir sollen das tun, ihr habt hoffentlich mich vorher nicht falsch verstanden, aber wir sollen viel in neuen Sprachen beten. Und die Schrift sagt, wenn ich das tue, dass ich mich selbst auferbaue. Und glaub mir, es ist so wichtig, dass du selbst auferbaut bist. Du weißt genau, wie es dir geht, wenn du in die Gemeinde kommst und an die Arbeitsstelle und in der Familie und es geht dir schlecht. Du bist nicht bereit, wirklich fröhlich zu dienen und zu helfen. Da ist etwas, das dir fehlt. Aber die Bibel sagt, dass wer in einer Sprache betet, er erbaut sich selbst. Weißt du, auch mit dem Glauben ist es eine solche Sache. Bist du schon mal in einer Not gewesen, sei es wegen Umständen, sei es wegen einer Sache in deiner Seele, in deinen Gedanken oder Beziehungen. Und du wüsstest eigentlich, was die Bibel dazu sagt. Aber die Kraft und die Gegenwart des Problems scheint viel größer zu sein, als die Kraft dessen, was du weißt, was die Schrift sagt. Wisst ihr, was ich meine? Man ist da, man leidet, man denkt, ja, ich weiß ja eigentlich, was die Schrift sagt. Aber irgendwie scheint das überhaupt keine Kraft zu haben in dem Moment. Und Judas hat gesagt, dass wenn wir im Heiligen Geist beten, dass wir uns auf unserem heiligsten Glauben aufbauen. Das glaubt Judas 24. Wenn wir im Heiligen Geist beten, erbauen wir uns auf unserem allerheiligsten Glauben. Was heißt das? Auch durch das Sprachenbeten werden diese Überzeugungen, die vorher vielleicht so brach und tot in deinem Herzen gelegen sind, die werden plötzlich lebendig, die werden plötzlich deutlich, die werden plötzlich bekommen Kraft. Ich habe das oft so beschrieben, es ist, wenn du nach Hause kommst und sagen wir mal, du hast Stromausfall, kein Lichtschalter geht mehr oder du kommst nach Hause und einfach das Licht ist aus, es ist dunkel. Du kennst dein Hause zu Hause gut genug, dass du weißt, jetzt komme ich rein, links ist die Küche, rechts geht die Treppe hoch, geradeaus ist die Stube. Du würdest dich zurechtfinden. Du könntest wahrscheinlich auch sagen, wo welche Möbel stehen. Du weißt, das ist da, du weißt, wo es durchgeht. Aber es ist ein solch großer Unterschied, wenn du das Licht anmachst und siehst. Siehst du? Und so ist es manchmal mit unseren Überzeugungen, dass wir einerseits wissen, ja, da links ist eine Küche und rechts ist eine Treppe, aber wir sehen nicht wirklich. Und das Beten in neuen Sprachen hat eine dieser Nebenwirkungen, dieser guten Nebenwirkungen, ist, dass wir plötzlich mit dem Herzen anfangen zu erkennen, dass die Wahrheiten, die vorher scheinbar so kraftlos waren, plötzlich sich erheben und dass sie in deinem inwendigen Menschen kraftvoll und deutlich werden. Wisst ihr, was ich meine? Das kann eine solche Kleinigkeit sein wie Gott ist Liebe. Du sagst, ja, das weiß ich, das habe ich schon tausendmal gehört. Aber was ist, wenn das Licht angeht in deinem Herzen und du plötzlich erkennst, Mensch, Gott liebt mich. Er liebt mich. Ich habe es schon tausendmal gehört, aber heute sehe ich's. Ist so, an diesen Ort der Begegnung bist du berufen. Es ist ein Ort des Lebens. Es ist ein Ort der Offenbarung. Siehst du, wenn wir verwirrt sind, wenn wir manchmal das Gefühl haben, was soll das Ganze, wohin geht es? Das, ihr Lieben, ist die erste Anlaufstelle. Dass wir wissen, an diesem Ort ist Leben, an diesem Ort ist Kraft, an diesem Ort ist Frieden. An diesem Ort fällt all das ab, was vom Feind ist. Siehst du, wenn du dich in die Gegenwart Gottes bewegst, da wird die Angst sagen, tut mir leid, ich kann nicht mitkommen. Das ist zu viel Glaube da. Wenn du verwirrt und verunsichert bist, diese Dinge werden sagen, tut mir leid, ich kann nicht mitkommen an diesen Ort. Da ist zu viel Klarheit an diesem Ort. Wenn du bedrückt bist, die Bedrückung wird sagen, tut mir leid, ich kann nicht mitkommen an diesen Ort. Da ist zu viel Freude und Friede an diesem Ort. Und weißt du, dass der Hebräerbrief sagt, dass wir hinzutreten sollen mit Freimütigkeit? Der Hebräerbrief spricht davon, dass dieser Zugang zum Vater in die Gegenwart Gottes, dass er offen steht. Der Weg wurde freigemacht durch das Blut Jesu. Aber interessanterweise sagt der Schreiber, lasst uns nun hinzutreten. Das heißt, nur weil der Weg offen ist, sind wir noch nicht da angelangt. Aber du bist eingeladen in die Gemeinschaft mit Gott. Fang einfach mal an, heute Nachmittag oder heute Abend, sag, Vater, eine halbe Stunde gebe ich dir. Normalerweise entspanne ich mich vor dem Fernseher oder beim Surfen oder beim Videospielen oder weiß ich nicht was, aber heute will ich es mal ganz anders machen. Und dann wird dein Fleisch rebellieren, deine Seele wird sagen, spinnst, du musst doch auch mal ausspannen, schau, jetzt kommt ein Krimi oder weiß nicht was. Die Stimme deines Fleisches. Und sag, nein, obwohl ich mich jetzt vielleicht gar nicht danach fühle, ich will es trotzdem tun. Aus Entscheidung und Liebe zu dir, Vater. Und diese paar Schritte in dein Zimmer, die können so schwer sein, weil plötzlich brüllt der Kühlschrank, der Fernseher ruft, alles, verstehst du? Alles will dich abhalten davon, dass du an diesen Ort kommst, wo Gott dir persönlich begegnet. Aber ich sage dir eins, der Moment, wo du die Tür zumachst, und Jesus hat gesagt, verschließ deine Kammer und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen sieht. Ich sage dir von diesem Moment an, Gott ist bei dir. Er ist bei dir, er wird dir begegnen. Und was ich persönlich festgestellt habe, je größer die Überwindung, die es mich gekostet hat, dahin zu gehen, umso größer die Belohnung, die ich von ihm bekomme. Amen. Weißt du, du bist berufen. Es ist ein Ruf auf deinem Leben, dass du regelmäßig mit dieser Gegenwart und Herrlichkeit Gottes in Berührung kommst. Oftmals brennen wir fast aus, weil wir da nicht waren. Wir waren vielleicht in der Seelsorge, wir haben das probiert, wir haben gesagt, Leute, betet für mich. Und es ist gut, wenn wir füreinander beten. Aber welche Kraft dieser Ort hat, wo wir sagen, ich erhebe meine Hände. Vater, ich fühle mich nicht danach. wie Paulus und Silas im Gefängnis. Aber ich will dich anbeten. Und Vater, ich brauche Hilfe. Hast du zuzugeben, dass wir Hilfe brauchen, wird die Gnade Gottes freisetzen in deinem Leben.
Amen.
Er sagt, Herr, ich kann das schon. Ich bin auf der Bibelschule, ich weiß, wie das geht. Ich muss nicht immer beten, ich mache das anders. Du bist verführt und betrogen. Nein, siehst du, selbst als reifster Christ, der 30 Jahre schon im Herrn ist, je mehr du zugibst, dass du Hilfe brauchst, umso mehr Gnade wirst du erfahren. Zu sagen, ich brauche Hilfe, ist nämlich ein Ausdruck der Demut. Und dem Demütigen gibt Gott Gnade. Aber da, wo ich sage, danke, ich komme schon klar, da mache ich eine Tür zu. Da, wo ich auf meine eigene Fähigkeit vertraue, mache ich eine Tür zu. Und ich sage dir, du kannst bei den kleinsten Dingen sagen, Vater, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Und er wird dir begegnen. Er wird dir Gnade geben. Du bist berufen in die Gemeinschaft. Berufen, Zeit mit ihm zu verbringen. Weißt du, diese Beziehung zu Gott, die kann so real werden. Kenneth Hagin hat es gesagt, dass die Beziehung für ihn zu Gott realer ist als die Beziehung zu seiner Frau. Ich will von mir nicht behaupten, dass ich das schon so erlebe, aber ich weiß, meine Beziehung zum Herrn ist sehr real. Und ich gehe immer wieder an diesen Ort, weil es eben unsere Berufung ist. Und ich glaube auch das, was der Herr in der Schweiz tut zurzeit, diese Aufbrüche, die man sieht, über Denominationsgrenzen hinaus, ich merke, dass die Botschaft immer einfacher wird. Und wisst ihr, ich glaube, dass der Herr eine Armee, ein Volk sich zurüstet, das seinen Gott kennt. Berufen in die Gemeinschaft. Das steht auch im 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr oder durch den du berufen worden bist in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Seine Berufung. Du bist dazu gesetzt, du wurdest gerufen, mit Gott zu wandeln, mit Gott zu leben, mit ihm zu laufen. Weißt du, dass er dir wirklich ein Herzensfreund wird? Nicht jemand, über den du gehört hast, sondern den du kennst. Und das ist nicht Pastoren oder den Fünffältigen vorenthalten. Das ist für alle Gläubigen. Siehst du, weil der Weg für jeden offen steht. Und ich sage dir, lerne das hinzugehen, deine Sorgen auf ihn zu werfen und erquickt zu werden. Warum haben wir immer all diese anderen Möglichkeiten, die wir zuerst probieren? Weil dein Fleisch und der Feind diesen Ort hasst. Aber geh hin, bete ihn an, schütte dein Herz aus. Gott ist ein guter Gott. Preis sei dem Herrn. Weißt du, auch in der Apostelgeschichte 6 lesen wir das einmal. Apostelgeschichte 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und so weiter. Nun, da heißt es im Vers 5, die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und dann noch einige andere. Nun, interessant ist, dass der Auftrag war, sucht Leute, die voll Geistes sind. Sucht Leute, die voll Geistes sind. Nun, offensichtlich gab es etwas, das man erkennen konnte in den Menschen, ob sie voll Geistes waren oder nicht. Weil sie sind hingegangen und haben Leute gefunden, die voll Geistes waren. Weil Leben von ihnen ausging, weil Frieden von ihnen ausging. Weil man ihnen angesehen hat, Mensch, du, die waren mit Jesus. Die waren beim Herrn. Die haben Zeit in seiner Gegenwart verbracht. Das ist die einzige Weise, wie wir zur Fülle des Geistes kommen. Wenn wir voll Geistes werden wollen, dann kannst du kein Buch lesen drüber, sondern du musst tatsächlich hingehen zu ihm. Du musst ihn persönlich treffen. Du musst in deinem Herzen singen und spielen und ihm deine eigenen Lieder bringen. In deinen eigenen vier Wänden spielt es nicht so eine Rolle, wie das klingt und was jetzt gerade herauskommt. Aber nimm dein Herz mit. Singe ihm ein neues Lied. Rede im Psalmen. Siehst du, all diese Dinge sind in dir drin. Weil der Geist Gottes in dir lebt. Aber wir sind uns manchmal so gewöhnt, in dem zu wandeln, was wir kennen, wie es immer gelaufen ist. Aber siehst du, wenn wir mit dem Herrn laufen, ist das immer ein Schritt aufs Wasser. Ist das immer etwas Neues, etwas, das wir vielleicht noch nie getan haben. Petrus war zuvor noch nie auf dem Wasser gelaufen. Und trotzdem hat er dieses Bein rausgeschwungen und hat sich getraut. Es gibt 150 Psalmen in der Bibel. Aber weißt du, dass die nicht aufhören da? Dass da noch mehr Psalmen in deinem Herzen sind? Und diese Psalmen, die können herauskommen. Und fang damit an, in deinen eigenen vier Wänden. Fange an, dass Liebeslieder, Liebespsalmen oder auch Psalmen, wo du dein Herz ausschüttest, aber deinen Weg zum Herrn findest, dass das aus dir herauskommt. Weißt du, die Bibel sagt in Epheser, wenn wir das machen, dass wir voll Geistes werden. Solche Herzensgemeinschaft, solches Ausschütten deines inwendigsten Menschen, dass das etwas mit sich bringt, dass du aufgefüllt wirst. Aufgefüllt zur ganzen Fülle Gottes. Voll Geistes. Warum nicht all das, was dich beschäftigt und was dich plagt, zu ihm bringen und zwar, bis du durch bist? Wisst ihr, wenn es um Gebet geht, sind wir manchmal zu oberflächlich und zu schnell. Dass wir sagen, oh Herr, hilf. Und wenn in einer Stunde nichts passiert ist, schauen wir uns eine andere Option an. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe in meinem Leben gesehen, ihr wisst vielleicht, in der Bibelschule habe ich erzählt von diesen Fehlgeburten, die wir hatten. Und meine Frau hatte 4 Fehlgeburten. Und bei den beiden ersten, die erste, die kam sehr überraschend. Bei der zweiten, da haben wir dann gebetet, so im Sinne, rum im Bett mit den Übereinstimmen. Danke Herr, dieses Wort seid, wenn zwei von uns übereinstimmen, dann wird ihnen gegeben werden und so weiter. Statt dort und dort, danke Herr, wir empfangen und wir glauben dir. Amen. War technisch korrekt. Wisst ihr, was ich meine? War völlig in Ordnung. Da könnte kein christlicher Jurist könnte da was dagegen sagen. Das war wunderbar. Aber mein Herz war nicht dabei. Die Furcht, die ich vor dem Gebet hatte, vor dem, was ich da gesehen habe, was meine Frau erlebt hat, die war nach dem Gebet noch genau gleich vorhanden. Siehst du, wenn wir etwas vom Herrn erbitten, wenn wir zu ihm gehen, dann muss sich etwas verändern. Dann muss etwas geschehen, und zwar in uns drin zuerst, bevor es äußerlich sichtbar wird. Und das hat mich dann gelehrt zu beten. Und ich weiß noch, als meine, wir hatten das ja zweimal mit beiden Kindern, meine Frau wieder die gleichen Symptome hatte. Mit der dritten Schwangerschaft, das dann eben schließlich meine Tochter wurde, die Joël. Bei dieser dritten Schwangerschaft die gleichen Symptome, die gleichen Krämpfe, die gleichen Blutungen. Es hat alles wieder genau gleich angefangen wie vorher. Und da wusste ich, ich kann jetzt nicht einfach beten, Herr, mir sprach es sagen aus und mit den Überie stimme, Amen. Ich wusste, das bringt nichts. Weil dieser Würgegriff der Furcht, die hat mir so sehr am Hals gesessen, dass da überhaupt nichts sich verändert hatte. Und dann habe ich ihr gesagt, Schatz, ich gehe nach oben, ich gehe in mein Schlaf, in unseren oberen Stock, bleib du im Bett, mach nichts, einfach bist neutral, ich gehe zum Herrn und ich komme nicht runter, bevor er geredet hat. Und ich habe mich darauf eingestellt, es war irgendwie 9 Uhr abends, ich habe mich darauf eingestellt zu beten, bis ich umfalle, bis die Sonne aufgeht. Das war so meine Haltung. Ich sagte, ich will dich treffen, ich muss mit dir reden, Gott. Entweder ist das, was hier drin steht, ist es wahr oder es ist nicht wahr. Und ich wusste, dass Gott lebt. Ich habe ihn zu oft schon erlebt und erfahren, als dass ich einen Gedanke irgendwie haben könnte, das ist alles nur Einbildung. Ich habe ihn zu real erlebt. Also habe ich gesagt, das, was du gesagt hast, Jesus, ich nehme dich beim Wort. Und dein Wort war, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben, damit eure Freude völlig sei. Das war mein Wort für diesen Moment. Und ich habe gesagt, das waren die Worte deines Sohnes, Vater. Was immer ich dich bitten werde, im Namen deines Sohnes Jesus, das wirst du mir geben. Und da habe ich anders angefangen zu beten. Das war ein Eindringen. Ich habe mich wie eine Bulldog an einen Knochen festgebissen. Und ich wusste, worauf ich wartete. Ich wusste genau, was ich wollte. Es war nicht, dass zuerst meine Frau hochkommt und sagt, du Schatz, ist alles gut. Darum ging es mir nicht. Es ging mir darum, dass ich den Durchbruch inwendig erleben konnte. Dass die Furcht und die Angst, die da gegenwärtig war, dass die verschwinden würde. Und obwohl ich mich auf Stunden eingestellt habe, kam dieser Moment nach ungefähr 45 Minuten. Es war nicht eine Frage der Länge, sondern ich habe gemerkt, hier war es eine Frage der Entschlossenheit, der Entschiedenheit. Wie sehr meine ich wirklich Gott oder wie sehr ist er einfach nur eine von verschiedenen Optionen? Und dann ist das Wunder geschehen. Plötzlich kam diese Ruhe. Plötzlich kam es, jawohl, wenn ich jetzt den Vater bitte ich ihn nur einmal und ich weiß, dass er gibt, worum ich gebeten habe. Ich habe das getan und ich ging nach unten. Ich bin mit einer solchen Ruhe, mit einem solchen Frieden gekommen und jetzt kommt das größte Wunder. Dann kommt meine Frau und sagt, Schatz, es geht mir schlechter. Die Krämpfe sind stärker geworden, die Blutungen sind stärker geworden. Es sieht nicht gut aus. Weißt du, was mir geschehen ist? Nichts, absolut gar nichts. Diese schlechte Nachricht konnte nicht an meine Emotionen, konnte nicht an mein Herz herankommen. Da war etwas Übernatürliches geschehen. Siehst du, ein Zweifler, der sagt, ja, ich hätte vielleicht sowieso das Kind bekommen, auch wenn er jetzt nicht gebetet hätte, oder? Nun, mit dem kann man noch argumentieren, aber du kannst nicht damit argumentieren, was ich in dem Moment erlebt habe, nämlich, dass ich Frieden hatte und dass ich einen Schutz um mich herum hatte, dass selbst schlechte Nachrichten meinen Frieden mir nicht stehlen konnten. Halleluja. Da habe ich gesehen, die Art und Weise, wie wir beten, die muss manchmal entschlossener sein. Es ist nicht nur, dass wir Herr, hilf und mach und bitte und danke, sondern dass die Art und Weise, wie wir Gott suchen, dass sie an Intensität, an Herzensintensität zunimmt. Amen. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn du so beginnst zu beten und du sagst, ich setze alles auf eine Karte, und diese Karte heißt Gott. Nicht Gott ist eine von vielen Optionen. Wenn wir so beginnen zu beten, dann wirst du Gebetserhörung um Gebetserhörung erleben. Sei wie einer dieser Pioniere. Lebe nicht vom Glauben der anderen. Lebe nicht von den Durchbrüchen der anderen. Hol dir deine eigenen. Da sammelst du dir einen Schatz, wo niemand mit dir irgendetwas argumentieren kann. Wenn du weißt, dass du weißt, wer in deinem Leben wirkt. Und du kannst mit einer neuen Kühnheit von den Dingen Gottes sprechen, wo du vielleicht vorher nur so vom Hörensagen weitergegeben hast. Ja, Kenneth Hagin hat gesagt, oder? Oder mein Pastor hat gesagt. Oder wir haben jemanden in der Gemeinde, der hat das erlebt. Aber plötzlich hast du deine eigene Botschaft. Dein eigenes Zeugnis. Gib dich nicht zufrieden mit Bedrückung. Gib dich nicht zufrieden, denkst du, ja, jeder hat halt so seine Dinge, wenn du einsam bist, wenn es Dinge gibt in deinem Leben, in deiner Seele, die noch nicht heil sind. Aber fang an, diesen Ort aufzusuchen. Ist der Ort der Wiederherstellung. Ist der Ort der Heilung. Ist der Ort, wo Gebete beantwortet werden. Ist der Ort, wo du strahlend rauskommst. Ist der Ort, wo du vergeben kannst. An diesem Ort, ihr Lieben, geschehen Wunder. Und wie gesagt, wenn ich der Feind wäre, ich würde alles daran setzen, dass du da nicht hingehst. Ich würde deine Gedanken füttern, dass du den ganzen Tag überlegst und dich sorgst und abgelenkt bist, aber ich würde vermeiden, dass du da hingehst, weil ich weiß, dort kann ich dir nicht folgen. Du bist berufen, an diesem Ort zu sitzen. Hast du Gebet ist Gemeinschaft. Manchmal habt ihr einfach, seid ihr, du und dein Vater im Himmel, seid einfach zusammen. Manchmal bekommst du Aufträge. Manchmal kommst du wegen dir. Aber weißt du was? Komme so oft wie möglich, einfach wegen ihm. Du sagst, hier bin ich, Vater, weil ich Gemeinschaft will. Und gewöhne dir an, auch zu beten, wenn es dir gut geht.
Amen.
Lasst uns noch zu einer Stelle gehen, in 2. Chronik 7, bevor wir schließen. Zweite Chronik, Kapitel 7. Vers 14. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jetzt werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte. Und jetzt habe ich dieses Haus erwählt und geheiligt, damit mein Name dort sei für ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Tage. Und so weiter. Ihr könnt euch erinnern, dass Jesus, als er den Tempel gereinigt hatte, dass seine Jünger an das Wort erinnert wurden, wo es heißt, dass er verzehrt wird. Moment, wie hieß diese Stelle? Nein, etwas anderes. Genau, Jesus sagte, als er den Tempel reinigte, dass sein Haus ein Gebetshaus genannt werden soll. Und sein Haus ist einerseits die Gemeinde, aber auch du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also auch dieser Tempel soll ein Haus des Gebets genannt werden. Dieser kleine Tempel, diese kleinste Einheit im Leib Christi, der Mensch, du, soll ein Haus des Gebets sein, ein Haus der Begegnung, ein Haus der Gemeinschaft. Und siehst du, hier heißt es, wenn das Volk sich demütigt und sie beten und sein Angesicht suchen, darum geht es, sich selbst zu demütigen. Der Herr wird dich nicht demütigen, das zu tun, das ist deine Sache, zu sagen, Ich kehre um, Vater, vergib mir meine Gebetslosigkeit, vergib mir, dass ich so beschäftigt war und so viel getan habe, aber eigentlich ohne jemals bei dir gewesen zu sein. Tu Buße darüber und fang an, sein Angesicht zu suchen. Sag, Vater, mein christliches Leben soll zu einem Abenteuer werden, nicht zu einer Tortur, nicht zu einer Wüstenwanderung, wo ich 40 Jahre lang einfach so über den Sand krieche. sondern ich will dahin gehen, wo die Bäche sind, wo die Ströme sind, wo ich sein werde wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen und der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und alles, was ich tue, wird mir gelingen. Siehst du, aber das ist nicht irgendwo, das ist beim Fluss, das ist am Bach, das ist beim Strom. Und die Bäume, die gehen ja nicht und kommen wieder, sondern die sind da gepflanzt, die leben da. Ich sage dir, die Gegenwart Gottes, die kann Wunder tun. Ich habe ja ein letztes Beispiel, bevor wir schließen. Als ich, was war ich da, 16, 17, in Amerika, das erste Mal einem Winter Bible Seminar. Und da konnte ich endlich einmal Kenneth Hagin live sehen. Das war das erste Mal. Und da hatte ich noch so eine Schulfreundin, wo sich so, ja, wie soll man sagen, man war so ein bisschen verliebt. Und ich bin dann da angestanden, weil da musste man sehr früh kommen, weil der Andrang, der war so groß. Da bin ich also schon um 16 Uhr, 15 oder 16 Uhr draußen vor der Tür gestanden, damit ich möglichst weit vorne einen Platz bekomme. Um 19 Uhr war dann, ging der Gottesdienst los. Und ich habe mir das vorgenommen, bin da gestanden, habe mich gefreut und habe tatsächlich einen guten Platz bekommen. Ja, und dann saß ich da irgendwo in der vierten, fünften Reihe. Und dann kommt da diese Schulfreundin, wo wir uns so ein bisschen verliebt hatten, kommt zu mir und sagt, du, ich habe ganz hinten einen Platz, kommst du zu mir? Und ich, das war für mich schwierig, oder? Ich wollte vorne bleiben, hat ihr gesagt, nein, du, ich bin jetzt die ganze Zeit da angestanden, ich wollte wirklich ein bisschen vorne sein, dass ich auch was sehe, das war ja so groß. Und habe dann mich entschlossen, eben da zu bleiben, wo ich war. Und dann hat sie gesagt, komm doch mal raus, ich muss mit dir reden, gell? Und dann lief das halt auf das hinaus, dass sie den Schluss gemacht hat. Okay, das war wirklich was ganz Harmloses eigentlich, aber von den Gefühlen her war das dann echter Liebeskummer. Oder? Wer das schon mal erlebt hat, das ist sehr mühsam. Und ich saß dann da und war einfach bedrückt über das, was ich da abgespielt hatte. Und dann fing der Heilige Geist Abend an. Das war dann so ein Saal, der war so in einem Halbkreis angeordnet. Und dann fingen die da ganz links, fingen die an zu lachen im Heiligen Geist. Und man dachte, wow, die haben eine richtige Ausgießung erlebt in dieser Ecke. Und interessant war, dass das immer näher gekommen ist. Immer näher gekommen ist. Es hat immer mehr Leute erfasst. Man konnte wirklich optisch sehen, wie sich das verbreitet hat. Leute, die da im Heiligen Geist gelacht haben. Und ich saß auf meinem Stuhl und ich wusste, das wird sehr peinlich. Weil alle um mich herum werden lachen und werden eine coole Zeit haben. Aber mir geht's schlecht. Ich kann nicht im Heiligen Geist lachen. Ich kann keine irgendwie da was machen. Ich bin einfach mies drauf. Punkt. Das waren die Gefühle. Die waren ganz unten. Und dann kommt diese Welle. Und weißt du, was geschehen ist? Das macht plopp. Und ich war aufgenommen in der Herrlichkeit Gottes. Mir wurde es leicht. Ich habe das Gefühl, ich schwebe. Ich musste lachen. Ich habe den Herrn so stark erlebt, dass diese ganzen Gefühle weg waren. Und dann kommt natürlich die Angst, oh, was ist jetzt mit Zalbig Gott? Kommst du dann wieder zurück, oder? Und weißt du was? Der Abend ging vorbei und ich habe mir das alles, was sie gesagt hat, was da war, nochmal vor Augen geführt. Ich habe das richtig versucht anzutasten und es hat nichts mehr ausgelöst. Und das war für meinen Verstand absolut unlogisch. Weil sowas braucht ein paar Tage, wenn nicht Wochen, gell? Aber nur um dir zu zeigen, dass der Heilige Geist auch in deinen Emotionen so wirken kann, so schnell, wenn du ihm begegnest. Preist dem Herrn, lasst uns aufstehen. Ich hoffe, dass ich dir etwas Lust und Hunger machen konnte, Gott selbst zu suchen. Nicht von den Erlebnissen der anderen zu leben, sondern selber ein Gebetsleben anzufangen. Du sagst, ich will meinen Gott selbst kennenlernen. Ich will ihm begegnen. Und Vater, wir danken dir, dass du gegenwärtig bist. Und Herr, dass wir mehr und mehr zu Kindern werden, die dich kennen, weil wir dir persönlich begegnet sind. Vater, ich bitte dich, dass du auch diese Worte, die ich heute Morgen geredet habe, dass du sie jedem in Erinnerung rufst, dass Entscheidungen getroffen werden, nicht nur heute Morgen, sondern auch außerhalb dieser Wände, nämlich dich zu suchen, dir zu begegnen und selbst herauszufinden, was es heißt, Gemeinschaft mit dir zu haben. Vater, danke, dass du jedes Leben mit deiner Herrlichkeit erfüllst, dass du jedem Menschen hier ein gutes Werk angefangen hast und dass du weitergehst. Vater, danke, dass wir als Ehemänner, Ehefrauen, dass wir dank deiner Gegenwart, Herr, noch besser werden. Dass wir näher zu dir wachsen. Dass wir mehr und mehr, Herr, deine Gestalt, deine Wesenszüge annehmen. Dass die Frucht deines Geistes, Herr, in unserem Geist sichtbar wird. Dass wir Menschen sind, die eine wandelnde Quelle sind, von denen Frieden ausgeht, von denen Freude ausgeht, bei denen man sieht, Mensch, die sind voll des Geistes, die waren beim Herrn. Wir wollen dich erheben, Herr, und dir danken heute Morgen. Amen.